Es scheint mir eine ganz schlechte Idee zu sein, da Tourismusgruppen reinzuschicken. Aber warum nicht?
Nervenkitzel, dein Filmpodcast.
Hallo Simon.
Hallo Joe.
Wir waren wieder im Kino und haben den neuen Film von A24 gesehen, The Backrooms. Eigentlich hatten wir vorgehabt, euch wieder mitzunehmen vom Kino nach Hause. Leider war es so spät an dem Abend und wir waren so müde, dass wir es nicht mehr hinbekommen haben. Deswegen ist es jetzt 2 Tage her, dass wir den Film gesehen haben. Trotzdem wollen wir euch einen ersten Eindruck geben und euch erzählen, wie wir den Film fanden. Wie gruselig ist er? Wird er dem Hype gerecht? Was für Theorien haben wir vielleicht? Wir haben den Film natürlich trotzdem nur einmal gesehen, also mal schauen, wie viel wir verstanden haben und wie viel ihr uns erzählt, was wir nicht verstanden haben. Wir haben auch gedacht, dass wir, weil der Film ja wirklich jetzt gerade so ganz neu raus ist, dass wir erstmal kurz spoilerfrei darüber reden, wie fanden wir den Film. Vielleicht, falls ihr den Film auch noch nicht gesehen habt, aber ihn noch sehen wollt, dann könnt ihr jetzt vielleicht uns kurz zuhören und wir sagen euch, ob sich der Film lohnt oder nicht und geben euch einen ersten Eindruck, ohne dass wir jetzt irgendwas groß spoilern am Plot. Deswegen, Simon, wie fandst du den denn?
Ich glaube, man muss dazu sagen, dass Backrooms auf so einem Internetphänomen beruht. Und mit dem Hintergrundwissen verändert das, glaube ich, die Wahrnehmung auf den Film. Also man geht mit bestimmten Erwartungen da rein.
Wenn man sich auskennt.
Wenn man sich da auskennt, genau. Ja. Und normalerweise mache ich sowas, informiere ich mich nicht vorher, weil ich gerne überrascht werde. Aber ich glaube, bei dem Film hatte es sich schon gelohnt.
Ich dachte, du willst dich jetzt beschweren, dass ich dich gezwungen habe, dass wir uns im Vorfeld noch mal kurz informieren.
Vielleicht ein bisschen.
Ja, vielleicht wäre es interessanter gewesen, wenn du dich wirklich gar nicht ausgekannt hättest. Das habe ich dir auch vorgeschlagen. Und dann haben wir trotzdem das Video geguckt, das uns kurz die Lore erklärt hat zum Backrooms-Phänomen.
Genau, wir haben so ein 10-minütiges Video gesehen, was auch schon 4 Jahre alt ist. Also es hat keinen Bezug gehabt auf den Film, den wir jetzt gesehen haben. Aber ich finde, durch dieses Video habe ich den Film besser verstanden oder ich kann damit mehr anfangen. Ich glaube deswegen, weil ich schon irgendwie wusste, worauf der Film hinausläuft, hatte ich ein sehr geiles Kinoerlebnis. Also muss auch erzählen, das Kino war wieder voll, es war wieder gute Laune.
Ja!
Alle Leute hatten Bock drauf.
Ich war selten nicht mehr in so vollem Kinosaal, also das war schön.
Und der war ja auch sehr gehypt und so. Ich hatte eine gewisse auch Grundskepsis, aber ich war richtig happy damit. Ich hatte recht viel Angst. Es gab Gott sei Dank nicht so viele Jumpscares, aber wenn es die gab, habe ich mich sehr erschrocken.
Ja, ich fand die Intro-Sequenz am Anfang, das spoilert ja auch nichts mal in den ersten 2 Minuten. Also das war am meisten so voll mit Jumpscares. Oder waren so 2 Jumpscares zumindest drin, wo ich mich furchtbar erschrocken habe. Das ist aber im Rest des Films gar nicht mehr vorgekommen.
Ich war froh, dass das nur diese Anfangsszene war und die dann gewechselt haben auf eine ganz normale Filmperspektive und nicht dieses Found-Footage-Only.
Ja. Ich dachte, der ganze Film wird wahrscheinlich Found-Footage sein, weil diese ganze, also nicht das Internetphänomen an sich, aber der Regisseur, der hier ja den Film gemacht hat, der ist ja Creator von so einer Webserie, die, glaube ich, Found-Footage heißt und die in den Backrooms sozusagen spielt oder er hatte halt das so in so eine Serie gepackt. Und das ist halt komplett Found-Footage. Und deswegen hätte es ja gut sein können. Auch von dem, was wir später sehen im Plot, so hätte das auch gut sein können, dass sie sich dafür entscheiden, den komplett Found-Footage zu machen. Aber haben sie Gott sei Dank nicht gemacht. Also Gott sei Dank sage ich vor allem auch deshalb, weil mir sehr schnell schwindelig wird bei solchen Sachen. Und das hätte ich, glaube ich, nicht durchgehalten. Mir ist am Anfang ganz schön schlecht geworden, tatsächlich.
Ich hatte, ich glaube, ein sehr individuelles Problem war, dass diese Found-Footage sind ja immer so ein bisschen grisselig und so diesen Röhrenfernseh-Effekt, dass man so die Pixel sieht, also die Farben, so rot, gelb, grün, und das zusammen mit diesen gelben von den gelben Wänden in den Backrooms, das hat fast eine Migräne ausgelöst.
Boah.
Ja.
Aber du hast es schon so gemerkt, dass es auf dich zukommt. Ja,
es gibt so Farben und so Frequenzen, da merke ich, okay, das brennt sich jetzt ein und ich muss schlafen.
Krass, dann wären die Backrooms ja wirklich nichts für dich. Also jetzt so das ganze Ding an sich, wenn du da hinkommen würdest. Es kommt das Grisselige meines mit Found-Footage, das kommt dazu.
Ne? Ja. Also dieses Grobe, dass man diese Pixel sieht oder diese Farben und dann das Gelb die ganze Zeit. Dieser Kontrast, so, ach, richtig unangenehm.
Ja. Aber wir würden auf jeden Fall jetzt so als Fazit für den spoilerfreien Teil sagen, der Film lohnt sich absolut, den im Kino zu schauen, oder?
Für Horrorfilmfans und Menschen, die Interesse haben an psychologischen, inhaltlichen, philosophischen Tiefgang, auf jeden Fall.
Ich glaube, der lohnt sich auch für Leute, die einfach nur eine gute Zeit haben wollen. Aber der hat auf jeden Fall noch viel mehr Ebenen. Der hat auch viel so Rätsel und ganz viel, also Sachen, die er nicht beantwortet und so, dass man sich da auf jeden Fall ganz viel drüber nachdenken kann, was man da gesehen hat. Aber ich würde trotzdem auch sagen, dass auch Leute, die vielleicht einfach sich gerne gruseln wollen oder die vielleicht auch wirklich sowas gruselig finden, keine Ahnung, leere Flure und Büroräume und Stühle. Und
wenn ihr Angst vor Stühlen habt, ist das der Film.
Das ist der Film.
Ich würde gerne noch sagen, der ist nicht bierernst, der Film. Der hat schon noch irgendwie so leicht lustige Elemente oder absurde Elemente, die man perfekt mit Freunden entspannt gucken kann, ohne dass es zu gruselig wird oder so.
Ja, gut. Dann beenden wir hier den spoilerfreien Teil. Dann kann ich ja vielleicht mal kurz versuchen, den Film zusammenzufassen. Wir folgen Clark, der sehr unzufrieden ist, würde ich sagen, mit seinem Leben. Er ist unzufrieden mit dem, was er erreicht hat und was er ist und was er nicht ist. Und der besitzt ein Möbelwarengeschäft. Und eines Tages findet er dort ein unsichtbares Tor oder eine Wand, durch die er so durchglitscht. Und plötzlich befindet er sich in den Backrooms. Was findet er vor?
Einen Bürokomplex mit komischen Räumen, die unlogisch aufgebaut sind. Also es verwirrt total. Es stehen irgendwelche Gegenstände rum, zum Beispiel ein gespiegeltes Stoppschild. Stühle und Möbel sind übereinander gestapelt und auch irgendwie festgeklebt oder festgetackert. Die lassen sich nicht bewegen. Sofas verschwinden oder schwimmen, so sind in die Wände reingebackt wie in so einem Computerspiel. Es hat alles dieses gelbe, angegilbte Amtsstuben-Feeling so ein bisschen. Es ist auch so ein Teppichboden. Es summt die ganze Zeit die fluoreszierenden Lichter, also so Neonröhren.
Außerdem scheint es ja so eine Art Labyrinth zu sein. Es geht einfach unendlich weiter. Wie wenn sich in Videospielen so Räume so prozedural generieren, geht es einfach immer, immer weiter. Und Frage ist, ob man je wieder rausfindet. Und Clark ist erstmal überrascht, aber jetzt auch nicht zu sehr verängstigt, sodass er irgendwie anfängt, immer mehr Zeit da zu verbringen. Und irgendwann kehrt er gar nicht mehr aus den Backrooms zurück. Und dann ist es so, dass seine Therapeutin, die sich Sorgen macht, mehr oder weniger, oder sich fragt, wo der Mann abgeblieben ist, dass sie sich auf die Suche macht und ebenfalls in die Backrooms gelangt. Aber alles beginnt ja mit dieser Anfangssequenz. Weißt du, wer das am Anfang war, der in der Introsequenz mit seiner Kamera durch die Backrooms läuft?
Den hat man ja später nochmal gesehen, beziehungsweise man hat sein Ausweisschildchen gesehen.
Ja.
Das lag an ihm in so einem Wäschehaufen. Und ich meine, weil er ja wusste, dass er gerade so ein Experiment macht, steht er in Verbindung mit den Leuten, die das beobachten. Ich hatte kurz gedacht, das könnte doch irgendwie ein Mitarbeiter gewesen sein von dem Möbelhaus davor.
Ja.
Aber ich glaube, der ist schon eingeweiht gewesen.
Ja, der scheint irgendwie Teil von diesen Wissenschaftlern zu sein. Die Frage ist natürlich, hat er sich da verlaufen oder so? Oder haben sie ihn zurückgelassen?
Ich denke, er ist so ein Scout, der diese Backrooms erforschen soll.
Ja, aber er stirbt ja da offensichtlich.
Ja.
Also er wird da angegriffen. Da gerät er auf jeden Fall irgendwie außer Kontrolle. Und er scheint ja auch nicht mehr Kontakt aufnehmen zu können zu den Leuten, die ihn da vielleicht rausholen könnten. Ich fand es auch krass, dass da einfach diese Möwe aufgetaucht ist. Die war gruselig.
Ja, und die hat auch zweimal erschreckt. Die ist ja erst ins Bild geflogen, dann lag sie da tot und dann ist sie wieder weggeflogen.
Ja, das ist so typisch Horrorfilm.
Ja.
Also man denkt so, okay, die Gefahr ist erstmal so ausgenockt und dann steht sie wieder auf. So Michael Myers mäßig. Der steht auch mal wieder auf, wenn man ihn eigentlich irgendwie schon 100-mal ein Klavier auf den Kopf hat fallen lassen. Und wie geht der Film dann los?
Man sieht am Anfang Mary und ihre Mutter, die ihre Hände in frisches Beton drücken und das scheinbar das neue Haus ist, was sie sich da gebaut haben. Und dann kommt ein ganz plötzlicher Schnitt, wo das Haus abgerissen wird und man sieht die erwachsene Mary am Auto lehnend, zuschauend, wie das alte Haus abgerissen wird.
Vor allem gibt es da doch so eine coole Schnittmontage so oder so einen Schnitt, halt so einen Übergang, dass man erst denkt, okay, da kommt so ein Bagger und lässt so Schutt fallen auf das Kind mit der Mutter.
Ja.
Genau, und ich glaube, zu eben jener Mary, die offenbar Therapeutin ist, kommt dann Clark und klagt sein Leid darüber, wie, ja, wie unzufrieden er mit seinem Leben ist. Weil Clark ist so ein Typ, der...
jammert viel.
Der jammert viel und wo ganz offensichtlich ist, dass er nicht dazu in der Lage ist, irgendwie Verantwortung zu übernehmen über sein eigenes Leben. Und ja, wir erfahren, dass er geschieden ist, dass er eigentlich Architekt ist, aber in dem Beruf nicht arbeiten kann oder das irgendwie nicht geklappt hat, warum auch immer, und er jetzt irgendwie da in einem Möbelgeschäft arbeitet.
In einem Ramschmöbelgeschäft ist noch wichtig.
Ja? Ach, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das sah auch schick aus.
Naja.
Nein, okay. Nee, aber was wir auch auf jeden Fall wissen müssen, ist, dass Clark nicht selbst schuld ist an allem, was in seinem Leben schiefgegangen ist. Seine Frau ist ganz offensichtlich... Nein, sorry, ich wollte einfach nur Gag machen. Dass er nichts dafür kann, dass er unzufrieden ist. Er wurde einfach schlecht behandelt in seinem Leben. Und alle sind gemein zu ihm. Und alle anderen sind auf jeden Fall das größere Problem und er nicht. Er hat alles richtig gemacht. Aber man muss ihm auf jeden Fall zugutehalten, dass er sich Hilfe sucht. Damit er noch ein besserer Mensch werden kann.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das so ein typischer Kandidat ist für einen Mann, der zur Therapie geht. Habe ich jetzt auf den ersten Blick so gedacht, nee. Aber die Art, wie er da redet und wie das dann so auch später sich noch auflöst, habe ich mir dann doch gedacht, ja, okay. Er braucht halt irgendjemanden, der ihm sagt, dass er okay ist, so wie er ist und dass er alles richtig macht. Und man muss auch dazu sagen, dass er, glaube ich, einfach sonst niemanden in seinem Leben hat, der ihm zuhört.
Am Anfang wird ihm mal die Frage gestellt, sind sie alleine? Und er sagt ja, dass er nicht einsam ist, weil er ja seine Kollegen hat, so. Mhm. Seine zwei lustigen Mitarbeiter. Aber dann doch alleine.
Mhm. Ja, dabei ist es doch eigentlich immer andersrum, oder? Also, dass man so sagt, allein sein ist nicht schlimm, aber einsam sein ist schlimm. Aber sie dreht das irgendwie um und meint, ja, ich habe ja gar nicht gefragt, ob du einsam bist. Ich habe nur gefragt, ob du allein bist. Mhm. Aber er hat praktisch auf die Frage geantwortet, ob er allein ist. Und nicht, ob er einsam ist. Ich habe es nicht ganz verstanden, was der Film
vielleicht ist das
wollte.
So ein englisches Ding, dass das genau anders bedeutet.
so wirkt es. So
alone ist einsam und...
Lonely.
Lonely. Es klingt im Englischen auch viel näher zusammen. Aber ja, ist auf jeden Fall einsam.
Wahrscheinlich gut, dass er eine Frau ihn verlassen hat, weil sonst hätte er weiterhin irgendwie ihre Rechnung bezahlt und hätte alleine das Geld verdient und sie hätte einfach nur faul zu Hause rumgelegen und nichts gemacht.
Ruhige Kugel geschoben.
Ja. Na gut, wir haben noch mal so ein paar Sequenzen, wo wir sehen, okay, Clark geht's echt nicht so. Der wohnt irgendwie in seinem Möbelhaus, ne, der schläft da einfach in so einem Bett. Und nachts stalkt er seine Frau, soweit ich das gesehen habe.
Mhm.
Und hört aber dabei, und das fand ich auch lustig, das Audiobuch von seiner Therapeutin, wo sie darüber redet, dass man so Wände baut um sich herum. Daran erinnere ich mich noch. Und man muss halt einfach ein Fenster aufmachen.
Mhm.
Irgendwie sowas.
Mhm.
Ich weiß nur nicht genau, ob sie wirklich meint, man soll einfach so sein, wie man ist. Oder ob man meint, man muss irgendwie Vertrauen fassen in Menschen. Oder ich weiß nicht mehr genau, was ihr Punkt ist.
Ja, ich glaube, dass sie damit sagen will, dass man sich akzeptieren soll. Das läuft im Film ja dann auch mehr oder weniger darauf hinaus,
genau,
dass Clark sich akzeptiert.
Bloß er hört das halt die ganze Zeit und vielleicht versteht er das falsch. Also er denkt wahrscheinlich, es geht darum, dass er einfach er selbst sein muss. Aber das ist für ihn eigentlich genau das, was er nicht hören sollte. Also für ihn ist das gar nicht der richtige therapeutische Ansatz, denke ich mal. Also für ihn wäre ja der bessere Ansatz zu sagen, er muss halt mal Verantwortung übernehmen über sein Handeln.
Nee, ich habe das so verstanden, dass er ein falsches Bild von sich hat. Er sagt immer, ich bin jemand, der andere verletzt. Und deswegen kann ich nicht mit anderen Menschen zusammen sein. Und in der Therapie und so und auch in dem, was er sich da anhört auf diesem Audiobuch, wird er darin noch bestärkt in dieser Meinung, ich bin der Böse, ich verletze andere Leute. Aber das sehen wir ja später.
Ja, ja.
Ist nicht unbedingt der Fall.
Aber für ihn wäre, genau, für ihn wäre, meine ich, nur der bessere therapeutische Ansatz, ihm mitzuteilen, dass er auch aufhören kann, Leute zu verletzen. Also ich meine, wenn er denkt, dass er Leute verletzt, dann könnte er ja gucken, wie mache ich das nicht mehr. Er denkt, er hat ja nicht den Ausweg, irgendwie ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, weil er so gestrickt ist und weil er nichts ändern kann daran.
Genau. Er versucht sich ja schon, ihn zu verbessern. Aber er sieht halt das Problem
nicht.
Vielleicht
ist seine Therapeutin auch einfach schlecht. Weißt du?
Also ich weiß nicht genau, wie das in der Therapie abläuft, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man als Patient selber erkennt, was der Fehler ist und das selber sagt. Also die Therapeutin wird dir nicht sagen, okay, du hast das Problem, ändere das, sondern man macht ja diese ganzen Rollenspiele, die sie da auch mehrmals machen, damit man sein eigenes Verhalten so ein bisschen in Retroperspektive beobachten kann.
Dass man selber dann
und dann merkt, selber drauf kommt, ah, okay, ich bin dumm, weil das und das.
Ich bin das Problem. Bloß er steigert sich in diesen Rollenspielen da so derart rein, dass man merkt, okay, er ist einfach richtig voller Wut.
Mhm.
So, und dann kam auf jeden Fall die erste Sache, die ich nicht verstanden habe. Und zwar funktioniert ja das Licht nicht so gut in seinem Möbelgeschäft. Also das flackert irgendwie oder sein Fernseher flackert oder halt irgendwas stimmt nicht mit der Elektrizität. Und dann ruft er sich so einen Techniker und dann schauen sie da in diesen Technikkasten oder sowas. Und dann sind da plötzlich neue Schalter. Hast du das gesehen?
Ich glaube, der hat einfach nie wirklich in diesen Schalter reinguckt und hat da sich nie wirklich mit beschäftigt.
Ja, aber die testen die dann aus und merken, dass das nichts im Laden ist. Also egal, was die da dran rumspielen, das ist halt irgendwie komisch.
Ja.
Also das ist da so neu rein generiert, glaube ich. Weil das auch so, das war, du hast ja ganz normal halt im Stromkasten ganz normal die Schalter und das war so drunter und so schief.
Mhm.
Also war das offensichtlich schon dann der Einfluss von den Backrooms, weil das genau natürlich an der Wand ist, wo dahinter die Backrooms sind.
Es ist eine gute Frage. Also du meinst ja, dass es dann so eine zeitliche Komponente dann hat. Ich habe das so verstanden, dass die Backrooms immer da sind
Ja. Und
sich einfach niemand mit diesem Stromkasten beschäftigt hat. Aber es macht viel mehr Sinn, dass die Dinger wirklich neu gespawnt sind. Und seitdem hat der dann auch erst die höheren Stromkosten und die
Ja. Probleme
mit dem Strom, dass das flackert und so. Das macht viel mehr Sinn, ja.
Vielleicht sind die immer da, aber die sind vielleicht, also sein Raum, der Raum, in dem er ist, der ist vielleicht da neu,
Mhm. Als
neues, das ein neues Tor praktisch entstanden Mhm. Oder so in dem Moment. Weil ihm wäre ja vorher aufgefallen, wenn da was mit dem Licht nicht gestimmt hätte, ne?
Ich fand die Szene ganz lustig, weil
ich weiß noch, dass alle gelacht haben und ich nicht verstanden habe, warum.
Ich fand es auch lustig, aber ich glaube, weil man Stereotyp jeden Elektriker so kennt, dass er sich was anguckt und sagt, boah, was ist das für ein Fusch?
Ach so, okay.
Da frage ich mich, wer macht denn diesen Fusch, wenn jeder Elektriker sagt, das ist Fusch?
Ja, das ist lustig. Ja, und dann, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwas scheint Clark dann zu sehen, einmal mitten in der Nacht. Und dann merkt er, dass die Wand durchlässig ist und er da irgendwie so durchglitschen kann.
Er sieht, glaube ich, so einen kleinen Spalt in der Wand. Also wirklich so mikroskopisch klein. Halt auch wie so ein Videospiel, wenn da so ein, halt ein Pixel andere Farbe hat oder sowas, dass das dann auffällt.
Ja, okay. Und dann kann er da einfach so durchgehen. Und dann dachte ich schon, ich habe erwartet tatsächlich, dass man da nicht wieder raus.
Habe ich auch gedacht.
Genau, also das ist das war, also der wird dafür immer drin bleiben. So. Oder es wird halt den Rest des Films darum gehen, dass er da wieder rauskommt irgendwie.
Mhm.
Deswegen war ich sehr überrascht, dass er einfach wieder zurückgehen konnte. Weil ich weiß nicht, du kennst dich ja besser mit Videospielen aus als ich. Wenn du so einen Glitch hast.
Es gab eine Zeit, da habe ich in World of Warcraft sehr viel durch Wände mich glitchen lassen. Und es gab dann halt so ein Forum und da haben Leute geschrieben, hey, du kannst jetzt in der Hauptstadt hier, musst auf die Fackel springen und dann kannst du da durchspringen, kannst dann unter die Stadt laufen. Und so.
Ja. Das
hat eigentlich nichts gebracht, aber es war lustig.
Ich habe mich nur gefragt, ob das in Videospielen auch so ist, dass man dann einfach genau an derselben Stelle wieder zurück kann. Also, dass das so ein Hin und Her ist und dass du einfach wie so, als wäre das eine normale Tür und die bleibt dann für immer offen.
Theoretisch schon, aber jetzt so zum Beispiel in dem Beispiel, was ich genannt habe, da fällst du halt runter und kommst
du nicht, kommst an der Stelle nicht
kannst
wieder.
Dich wieder hochspringen, ja.
Ich habe immer nicht gedacht, dass man dann einfach, es ist ja nicht so einfach, es ist nicht einfach nur eine Wand und du kannst da durch und auch wieder an derselben Stelle zurückgehen jederzeit. Also so habe ich das auf jeden Fall nicht gedacht.
Also ich kenne viele Speedruns, da gehst du out of bounds, also gehst halt auch unter die Map oder sowas, hast dann aber Fähigkeiten, um wieder hochzuspringen oder so und dann kommst du eigentlich immer relativ leicht wieder ins Spiel zurück.
Mhm.
Also es ist selten, dass du das Spiel irgendwie brichst, das kann auch passieren, aber wieder zurück in die ins normale Level geht.
Geht. Genau, und Clark merkt, okay, er kann da wieder jederzeit zurück in die Realität und schaut sich dann erstmal um und geht, glaube ich, in so ein paar Räume und er erkennt auch einige Sachen wieder. Und wir sehen, okay, da sind irgendwie Sachen und Gegenstände und so, die in seinem Laden stehen. Ich glaube, es ist ja vorher auch schon diese Szene mit dem Werbespot, den er dreht, ne, wo er diesen Piraten spielt.
Mhm.
Und dann gibt es da auch schon einen Raum in den Backrooms, wo dieser Stuhl steht, der ihn da eingebrochen ist. Und dieser falsche Papagei da auf dem Boden liegt und so. Also das ist schon dargestellt.
Ja, und die Schuhe von den beiden Mitarbeitern, die das gefilmt haben.
Ja, genau. Weil das wird ja später wichtig. Also ich meine, so um zu verstehen, wie die Backrooms funktionieren. Also auf jeden Fall geht er da zum ersten Mal rein und da sind auf jeden Fall schon Sachen von ihm. Also wie genau funktionieren die Backrooms?
Also wir haben uns ja gerade schon darauf geeinigt, dass der Zugang, der ist zeitlich und räumlich variabel. Also du kannst nicht immer in diesem Möbelhaus durch die Tür gehen, weil die nicht immer da ist. Und es gibt wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten, in die Backrooms zu kommen. Aber ich glaube, weil das Intro, also die erste Found-Footage-Sequenz, die sollte ja zeitlich vor dem Main-Plot spielen.
Ja.
Weil da zum Beispiel die Möwe noch lebt und später ist die Möwe tot. Aber in der ersten Sequenz gibt es schon ganz viele Props oder so Gegenstände, wie zum Beispiel das Steuerrad, das ist sehr prominent gewesen. Das gibt es schon in dieser zeitlich eigentlich vorausgehenden Sequenz. Und auch dieses Schild mit No Credit Needed und so.
Ja.
Das gab es alles schon, obwohl es ja eigentlich zeitlich vorangeht. Also vielleicht sind die Backrooms auch so eine Art schwarzes Loch.
Ja, also es könnte sein, dass es halt zeitlich da eine Komponente gibt. Es könnte aber auch sein, dass die Backrooms schon Zugriff haben auf dieses angrenzende Möbelgeschäft und da einfach schon Signale empfangen.
Ja, stimmt.
Oder sie wissen schon, dass Clark da mal auftaucht. Als Mary da später reingeht, ist das doch nicht so, oder? Also es gibt dann schon Sachen von Mary, aber erst später.
Vielleicht ist es auch wie so ein Videospiel, dass ich es erst generieren muss.
Ja, das braucht eine Zeit. Und darauf wollte ich eigentlich auch nur hinaus, dass wir mal kurz darüber reden, was die Backrooms machen. Die scheinen ja so ein bisschen in deinen Kopf gucken zu können und irgendwie so aus deiner Erinnerung heraus da Räume zu erstellen.
Ich musste daran denken, dass es so ist wie die ganzen Memes und Videos von so ChatGPT, denen man ein Bild gibt und sagt, ganz einfach kopier das. Und es wird immer anders, es sieht immer komisch oder immer seltsamer aus. Und am Ende hast du dann Fiebertraum, wo plötzlich eine neue Person gespawnt ist und man ist nicht mehr in Leipzig, sondern man ist irgendwie auf den Pyramiden oder so. Weil die Kopie von der Erinnerung wird immer verfälscht.
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie unsere eigene Erinnerung funktioniert.
Genau, ja.
Wir können uns ja auch nicht an jedes Detail erinnern von irgendwas, was wir mal erlebt haben, sondern ich denke mal auch umso mehr Zeit vergeht und umso öfter man sich daran erinnert, umso verzerrter wird das. Also umso weniger stimmen die Details wahrscheinlich in unserer Erinnerung.
Man sieht das ja ganz krass in dieser einen Szene, wo man das alte Wohnzimmer von Mary sieht, von ihrem Elternhaus. Und dann steht da, keine Ahnung, das Sofa und, keine Ahnung, ein Tisch und so. Und dann fährt die Kamera runter und man sieht immer mehr Räume in den Backrooms, wo Teile verschoben sind. Also das Sofa rückt immer mehr in die Wand rein und dann ist es plötzlich dreimal da und so. Aber ich finde, im Gegensatz zu den Erinnerungen, also die echten Erinnerungen, ist das alles ziemlich krank, wie das da erscheint. Ich finde, das macht so den unangenehmen Reiz aus von dem Film. Also wenn man sich bewusst ist, dass das Erinnerung sein soll, wie kaputt Erinnerungen da dargestellt werden.
Ich denke schon, dass das erstmal ein Schock ist, wenn es deine eigenen Erinnerungen sind. Ich finde aber beim Schauen des Films, da das ja nicht meine Erinnerungen sind, fand ich das nicht unangenehm. Also ich denke mal, es wäre richtig schlimm oder es wäre richtig verstörend vielleicht, wenn ich in mein altes Kinderzimmer gehe oder so und dann ist das alles irgendwie komisch verzerrt oder so. Oder vor allem, wenn auch irgendwelche Menschen oder so aus meiner Erinnerung verzerrt und entstellt irgendwie dargestellt werden. Aber ich fand das jetzt als Zuschauer des Films, fand ich das jetzt nicht persönlich irgendwie gruselig tatsächlich.
Auch nicht die ganze Ästhetik von den Backrooms?
Gar nicht. Ich fand das cool. Also ich fand das interessant, weil es halt, wie gesagt, unendlich ist und du weißt nie, wo du als nächstes reingehst, in welchen Raum. Und dann sind ja auch, am Anfang sind die Wände ganz normal und dann wird das so architektonisch interessant auf jeden Fall. Und dann gibt es so einfach sinnlose Details, irgendwelche super krassen Winkel oder so, die zu nichts führen oder irgendwelche engen Tunnel und irgendwelche Löcher in den Wänden und so weiter. Aber ich weiß nicht, ich hatte mehr so das Gefühl von, keine Ahnung, einem Spiegelkabinett oder irgendwie so ein surrealistisches Bild oder sowas. Also ich fand es eher interessant, sich das anzuschauen, weil so der Fantasie sind so keine Grenzen gesetzt. Und ich fand es nicht verstörend. Aber ich bin da vielleicht auch einfach nicht anfällig für. Ich bin mir ganz sicher, also diese Liminal Spaces und dieses ganze Thema, das scheint ja etwas zu sein, was die Leute oder was manche Leute halt gruselt. Überhaupt dieses Ambiente von so leeren Räumen und irgendwelchen Fluren und Aufzügen und diese ganzen Sachen, dass das irgendwie etwas ist, wo Leute offenbar irgendwie ein ungutes Gefühl bekommen. Aber das muss ich leider sagen, dass das bei mir nicht der Fall ist, deswegen kann es gut sein, dass der Film für andere gruseliger ist als für mich.
Also ich finde auch nur die Sachen schlimm, die halt wirklich die Erinnerung zeigen. An sich die Backrooms, wie gesagt, finde ich halt eher wie so eine Amtsstube. Büro, Räume, an sich auch nicht so gruselig. Es ist halt der Inhalt, der dazu kommt. Die menschlichen Sachen, die dahinter stecken. Sonst finde ich so ein Lost Place viel gruseliger.
Ja, da ist doch Dunkelheit immer gruseliger, finde ich, als wenn alles schön ausgeleuchtet ist.
Mhm. So ein Knarzen von Holzdielen und Spinnenweben und eingeschlagenen Fensterscheiben. Wind, der durch irgendwelche Öffnungen weht, das ist doch, viel atmosphärischer als so ein Büroraum.
Wobei wir hier natürlich die Komponente haben, dass man nicht so richtig weiß, was da vor sich geht. Und offenbar auch die Räume oder einfach, dass man da ist, dass man existiert, das scheint ja was mit einem zu machen. Also man scheint da ja schon, ja, vielleicht ein bisschen seinen Verstand zu verlieren. Ich habe mir gerade gedacht, kann das sein, dass man dann so viel von diesen verzerrten, komischen, was ich gesagt habe mit den komischen Winkeln und so, dass man da so viel von sieht, weil Clark Architekt ist und die ja aus, seiner Erinnerung das irgendwie rausziehen, dass das irgendwie, das ist ja so sehr persönlich, wie diese Räume dargestellt werden und dass es nur daran liegt.
Das kann gut sein. Man sieht ja einmal einen Notizblock von Clark, wo er so eine Skizze macht von einem Gebäude, was total dumm aussieht. Es sind irgendwie so Container übereinander gestapelt, die dann ab und zu nicht gerade aufeinander sind, sondern so abstehen voneinander. Das ergibt Sinn. Weil später, wenn es zu Mary geht und sie auf der Flucht ist, dann werden die Räume viel, viel natürlicher und auch so vorstadtmäßig, da wo sie halt auch gewohnt hat. Das hat alles sehr viel den Vibe. Also ist Clark einfach ein schlechter Architekt.
Wenn halt die Backrooms halt so sein Unterbewusstsein darstellen oder so, dann macht es ja Sinn, dass das irgendwie vielleicht so ein bisschen ausufert da mit den Räumlichkeiten. Finde ich aber lustig. Und wir sehen ja auch nur deshalb so viele Möbelstücke und Stühle und Couches und so, weil er halt, weil das sein Job ist. Das finde ich halt auch eigentlich witzig. Die Räume oder die Backrooms, die holen sich so Sachen aus den Erinnerungen der Leute, die da rumlaufen. Aber trotzdem können alle anderen Leute die Sachen halt sehen. Also das ist jetzt nicht so, dass da jeder eine andere Realität irgendwie gezeigt bekommt, sondern die scheinen sich da einfach endlos zu generieren. Mary sieht am Anfang genau dasselbe, was Clark gesehen hat.
Ja.
Und erst als sie dann vielleicht weiter wegrennt, kommt sie dann in ihre eigenen Erinnerungsräume. Und da wundert sie sich dann schon ganz schön, weil sie damit gar nicht gerechnet hatte zu dem Zeitpunkt. Dass sie alles, was sie gesehen hat, irgendwie die ersten Stunden, die sie da war, waren irgendwie, ja, einerseits Clark seine Sachen und andererseits wahrscheinlich noch von irgendwelchen anderen Leuten, die wir nicht kennen.
Und neben den Räumlichkeiten und Gegenständen, die in den Backrooms sind, gibt es ja auch wirklich Monster, die in Clarks Fall sein Piratenalter-Ego darstellen, den er dargestellt hat in der Werbung, die sie vorher gedreht haben.
Ja, ist es nicht auch das einzige richtige Monster, das wir da kennenlernen?
Ja, man sieht ja noch diese rothaarige Frau mit den mehreren Gesichtern und den...
Aber die sind alle nicht aggressiv oder so. Vielleicht ist nur der Pirate Clark aggressiv, weil es halt eine Manifestation von Clark ist.
Ich glaube, die anderen sind auch aggressiv oder zumindest nicht freundlich, weil in der Szene, wo dieser Tannenbaum ist und Clark da durchläuft, da greift ihm diese rothaarige Frau ja auch mehr oder weniger an. Also sie geht so auf ihn zu und...
Ja, ja, sie erschreckt ihn auf jeden Fall.
Die sind schon komisch, die anderen. Also die stehen ja auch einfach nur rum und reagieren dann auch auf den Piraten, haben voll Angst. Und die spüren, dass mit dem Piraten sich was geändert hat. Dass er plötzlich aggressiv wird, auch Clark gegenüber.
Weil irgendwie kam es am Anfang ja auch so vor, dass es da so mehrere Monster oder so gibt. Aber gleichzeitig ist es halt, wie gesagt, wir sehen nur diesen Pirate Clark. Der wahrscheinlich auch schon das Monster war, glaube ich, im Intro.
Meinst du?
Haben wir nicht gesehen. Und das hätte gepasst, meine ich, von den...
Vielleicht sind die Monster nur dann aktiv, wenn du der Ursprung des Monsters bist. Deswegen, also zum Beispiel die rothaarige Frau, die war mal aggressiv, als ihr wirkliches Ich auch in den Backrooms war und dann wahrscheinlich gestorben ist oder so. Und dann werden die einfach inaktiv und verbleiben einfach als Erinnerung und machen nichts mehr.
Ja.
Und die meisten Leute, die wahrscheinlich in die Backrooms kommen, haben Probleme mit ihrer dunklen Seite, ihrer Psyche. Ja. Aber Clark ist einfach happy damit gewesen. Er hat sich da sehr verstanden gefühlt plötzlich. Und deswegen konnte er da mit denen ganz gut koexistieren, bis er sich ändert und dann...
Ich war nur davon überrascht. Also es hätte für mich total Sinn ergeben, dass der Pirate Clark Clark angreift, weil er ja vielleicht dealen muss mit seinen eigenen inneren Dämonen. Aber tatsächlich ist es ja trotzdem auch so, dass der Pirate alle anderen angreift, die da irgendwie dann leben, ne? Also er hat auch ja vorher schon die anderen Freunde da, Freunde sind es nicht, aber die Mitarbeiter, das Kamerateam, umgebracht. Nur Clark wurde verschont. Ich meine nur, man hat jetzt keine Manifestation gesehen von Mary.
Vielleicht braucht das immer ein bisschen. Ich glaube, je länger du in den Backroom starrst, nee, Moment, wie geht das? Nicht je länger, ne?
Nee, nicht je länger.
Mann, Nietzsche.
Wenn du lange genug in einen Abgrund starrst, dann starrt der Abgrund irgendwann in dich.
Ja, und wenn du lang genug in den Backroom starrst, starrt der Backroom auch in dich. Und Clark hat ja wirklich viel Zeit dran verbracht. Der hat das ja alles kartografiert und so, hat sich da super viel Gedanken gemacht. Der war ja auch richtig, als er bei der Therapeutin sitzt, ist er am Zittern und erzählt dir das und es wühlt ihn schon irgendwie auf. Aber irgendwie findet er auch was über sich dabei heraus.
Aber was glaubst du, warum er da bleibt? Gut, er findet, glaube ich, nichts schlimmer als sein eigenes Leben. Aber das ist schon eine krasse Entscheidung, weil man ja auch eher erwartet, okay, das ist da schon. Er wird ja auch, als er zum ersten Mal in die Backrooms kommt, wird er ja angegriffen. Oder er sieht, okay, da sind Monster. Er wird beim ersten Mal angegriffen, geht dann wieder zurück, holt dann sein Filmteam und zwingt die dazu, mit ihm da wieder reinzugehen. Das Filmteam wird angegriffen und umgebracht. Nee. Und dann haben wir einen Schnitt auf Mary und erfahren dann, okay, er ist nie wieder zurückgekommen.
Richtig, aber ich glaube, er ist in der Zwischenzeit noch häufiger drin gewesen.
Ja, das erzählt er dann. Genau, das erzählt er dann, dass er da die ganze Zeit aus und ein geht und so weiter. Wir sehen es aber nicht mehr, dass er wieder wirklich zurückkommt, dass er wieder rausgeht und wieder reingeht. Wir sehen halt nicht, wie dieser Gedanke in ihm kam, ich bleibe hier, weil er offensichtlich der Ort total bedrohlich ist. Da sind offensichtlich Monster, die Menschen umbringen. Und er denkt sich aber, ich bleibe hier, und wir sehen das aber nicht, wie das entsteht in seinem Kopf. Deswegen denke ich mal, dass die Backrooms vielleicht auf sein Gehirn einen Effekt haben auch.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch so spiegelbildlich ist für solche Krankheiten des Gehirns. Also es gibt Menschen, die leben halt auch in dieser psychotischen Welt und wollen da auch nicht raus.
Und am Anfang merken sie es vielleicht noch, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt.
Ja.
Und irgendwann kommt dann so
der Klick
und dann bleiben sie einfach da. Ja.
Weil Clark ist von unserem Verhalten ja auch total übertrieben am Ende. Also er fängt da an, diesen dicken Mann zu essen und so. Er hat den Kopf von seiner Kollegin im Kühlschrank. Das sind ja Sachen, die hätte er nicht gemacht vorher.
Nee, aber wir kriegen trotzdem schon am Anfang ein bisschen gezeigt, dass er obsessiv ist und auch aggressiv ist und sowas. Ne? Aber das muss ja auch in gewisser Weise. Musst du vielleicht auch so einen Charakter haben, damit es dann so einen Effekt hat auf dich.
Mhm.
Bei Mary, als Mary reingeht, reagiert sie ja ganz anders.
Mhm.
Sie versucht eigentlich von Anfang an da irgendwie nur wieder rauszukommen. Nachdem sie merkt, dass Clark wahnsinnig ist.
Aber ich glaube, sie geht auch da rein, nicht nur, weil sie Clark retten will, sondern auch, weil sie ein eigenes Interesse hat, diese Backrooms aufzuspüren.
Also sie weiß ja nicht, dass sie existieren. Clark erzählt ihr davon. Und sie ist halt wahrscheinlich ein bisschen neugierig und schaut halt, was ist da dran. Vor allem, weil er ihr so eine kryptische Voicemail hinterlässt.
War das nicht irgendwie, ich hab das Fenster geöffnet oder sowas? Ich glaube nämlich, die Backrooms, die haben auch einen gewissen Anziehungseffekt auf solche Leute.
Warum sagt er, ich habe ein Fenster geöffnet? Also genau, als ob er genau wusste, was er sagen muss, damit sie neugierig wird.
Genau.
Mhm.
Weil wir sehen ja, dass Mary auch eine sehr problematische Kindheit hatte, sehr traumatisierend, mit einer Mutter, die auch unter Wahnvorstellungen gelitten hat. Und genau diese Sachen begegnet Mary dann auch in den Backrooms. Und auch in den anderen Szenen, in denen man Mary sieht, die sind ja sehr episodisch eingespielt, und sie auf einer Feier und so. Und sie sieht ein Kind mit ihrer Mutter, was sehr harmonisch ist, und das triggert sie und sie muss dann direkt Medikamente ballern.
Ja, sie ist generell sehr instabil.
Ja.
Auch genau, und deswegen meine ich so, er ist irgendwie instabil.
Mhm.
Und sie ist auch instabil. Und trotzdem haben die Backrooms unterschiedlichen Effekt auf diese beiden Charaktere.
Mhm.
Und ich dachte auch am Anfang, okay, vielleicht will der Film darauf hinaus, dass er halt nicht dazu bereit ist, seine Vergangenheit aufzuarbeiten und seine Persönlichkeit. Und sie kann das aber, und deswegen kommt sie da wieder raus. Aber sie hat, glaube ich, ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet.
Ich glaube auch, dass die Backrooms einen negativen Effekt auf dich haben. Also wenn du da einmal verfallen bist, dann kommst du da auch nicht mehr raus.
Mhm.
Kann sein, dass Mary da stärker ist, aber mit, glaube ich, im Laufe der Zeit würde sie da immer scheitern. Und das tut sie ja auch. Das ganze Unterfangen, also um das kurz vorwegzunehmen, scheint ja auch zu scheitern.
Naja, was heißt scheitern? Wir wissen ja nicht so ganz, was sie da machen. Und inwieweit da jetzt Mary scheitert, klar ist, sie kommt da wieder raus. Und das schafft sie mit eigener Kraft. Also sie muss ja vor allem nicht mal gegen ihre eigenen Dämonen kämpfen in diesen Backrooms, sondern sie kämpft gegen Clarks Dämonen. Das finde ich halt komisch.
Wie ein Therapeut halt, ne?
Ja, stimmt eigentlich, genau. Aber das macht sie mit einem, also sie, es gibt auch den Moment, wo sie 1:1 kämpft gegen, glaube ich, gegen diesen Pirate Clark. Und das macht sie mit diesem Beton-Handabdruck, den sie mitgenommen hat aus ihrer Kindheit sozusagen. Also mit ihrem persönlichsten Gegenstand, der irgendwie sinnbildlich, weiß ich nicht, vielleicht für einen Zeitpunkt steht, in dem ihr Leben noch okay war und so. Sie kämpft praktisch mit ihrer eigenen guten Erinnerungen oder Stärke gegen den Dämon von Clark.
Ja.
Es ist so schwer, heutzutage Therapeut zu sein. Man muss da wirklich alles geben. Aber dann können wir ja vielleicht darüber reden, warum Pirate Clark am Ende angreift. Das war schon so ein Schlüsselmoment. Das ist ja schon so ein bisschen, es leitet auf jeden Fall den Endkampf so ein bisschen ein.
Mhm.
Wir haben vorher diese super merkwürdige Unterhaltung bei Tisch.
Ich finde diese ganzen Küchenszene finde ich so cool. Also es ist so ein weird, ich habe das noch sehr bildlich vor Augen, weil das alles komisch war. Es gibt da die rote Frau mit dem komischen Gesicht und den dicken Mann mit seinem komischen Gesicht und dieser Typ im Rollstuhl und der Lampe. Das ist so ein Fiebertraum, das ist so gruselig.
Vor allem, wenn du das aus der Sicht von Mary siehst, die das ja alles noch gar nicht richtig, die hatte ja keine Zeit, sich an diese Situation zu gewöhnen, ja.
Und dann sticht Clark den Dicken mit einem Messer in den Hals und so. Es ist richtig psychopathisch.
Ja, aber er hat ja auch keinen Grund, das nicht zu tun. Er will ja einfach nur einen Punkt klar machen und Mary so ein bisschen erzählen, was hier geht und was hier nicht geht und was er so für Erfahrungen gemacht hat.
Mhm. Ja, genau.
Was und das finde ich jetzt nicht so, also diese Menschen oder diese entarteten, weiß ich nicht, humanoiden Kreaturen, die sind ja harmlos. Und die sind mehr Puppen, als dass die jetzt wirklich so leben. Deswegen fand ich es jetzt tatsächlich nicht so super schlimm oder so super krass, dass er da anfängt, die zu zerstören. Und dass er da anfängt, die mit einem Messer irgendwie kaputt zu machen, weil das sind so Puppen nur. Das ist ja eine gewisse Neugier einfach, die wahrscheinlich einen auch dazu bringt, mal nachzuschauen, okay, woraus bestehen die?
Aber die sind so humanoid.
Frag mich auch, wie sich die anfühlen und so. Also ob man das Gefühl hat, das sind Menschen und dann, weil er schneidet dem ja dann so ein Stück Bauch irgendwie raus und dann ist da ja nur so Watte oder Brei.
Manomid.
Ja. Drin oder so. Mehr wie so eine ausgestopfte Puppe als wie jetzt wie ein Mensch. Und das ist ja dann schon sehr weit weg.
Die müssen trotzdem, also die atmen, ich weiß nicht, ob sie atmen, aber sie bewegen sich manchmal.
Ja, ja. Ich würde die auch nicht aufschlitzen.
Dankeschön.
Bitte. Er versucht ja den Punkt zu machen, dass man die essen kann. Und da hat er da ja so seine drei Tellerchen und dann tischt er so jedem so irgendwie so ein Stück weiße Watte oder was das ist auf. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass irgendjemand anfängt, das zu essen, aber das passiert nicht.
Nee.
Weil ich habe kurz gedacht, hä, kann man das essen? Also kann man das wirklich essen? Ist das Milchreis? Wie kommt er darauf, dass man das essen kann?
Also ich denke, Clark bleibt da ja. Und so schon ein paar Tage, dann muss er sich ja irgendwie ernähren und das ist wohl irgendwie eine Masse, die ihn wirklich am Leben hält.
Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum wir nicht gesehen haben, dass er das isst. Nur um zu zeigen, okay, es ist essbar.
Ja, vielleicht ist es so wichtig.
Nö, ich hatte nur in dem Moment damit gerechnet.
Vielleicht haben sie es rausgeschnitten, vielleicht hat es gegessen, musste kotzen oder so.
Ja, dass er sie zwingt, das zu essen oder so, ja. Weil es wäre halt doch so eine richtige Horrorszene gewesen, wo man sich als Zuschauer dann halt ekelt oder so.
Ich habe mich sehr geekelt dabei.
Ich war nur neugierig.
Hannibal.
Ja.
Hannibal-Geräusche. Ich fand es auch noch schlimm, wie er der Rothaarigen die Kopfhaut abschneidet. Das hat auch eklige Geräusche gemacht. Also von daher finde ich schon, ich fand es schon alles sehr menschlich. Und dann der Arm Mary auf den Kopf setzt. Und das Rollenspiel, was sie dann führen, was Mary dann ja auch abbricht. Ich finde, die Erkenntnis, die Clark da hatte, war, dass Mary aus ihrer Therapeutenrolle rausfällt und ihm nicht selber auf die Lösung kommen lässt, sondern ihm das einfach anbrüllt. Und sie sagt einfach, du bist nicht jemand, der andere verletzt. Du bist einfach nur ein Loser, der die ganze Zeit jammert. Du jammerst einfach. Alle anderen sind immer schuld für das, für die Sachen, was du tust.
Ja.
So, egal was passiert, dann deine Frau, du wirst kein Architekt, deine Frau ist schuld. Du verkaufst keine Möbel, weil die Konkurrenz so stark ist und sowas. Immer sind andere schuld.
Mhm.
Und das schreit sie ihm so an und Clark, bei ihm macht dann irgendwie Klick, so, ja, das stimmt.
Aber meinst du, er wollte halt die Wahrheit hören, weil einem das vielleicht auch manchmal wahnsinnig macht, dass Therapeuten einfach nicht sagen, was sie denken, sondern immer in so einer Rolle sind.
Ich weiß nicht, ob er sane oder ob er vernünftig war, um das wirklich, ob das sein Ziel war. Ich glaube, er wollte sie einfach nur quälen und so ein bisschen zurückschlagen. Jetzt bin ich hier der König.
Ja, ich denke auch so, er denkt so, okay, Rollenspiel, dann können wir es ja jetzt habe ich ja die roten Haare, meine Frau hatte rote Haare, dann machen wir es jetzt richtig. So, jetzt keine Ahnung. Die waren ja, glaube ich, sogar in seinem also in seiner Küche. Ja. Also konnte er praktisch dieses Rollenspiel nochmal perfekt nachspielen.
Mhm.
Wir haben ja am Anfang in der Therapeutenszene eigentlich gesehen, dass er gar keine Lust hat auf das Rollenspiel.
Mhm.
Vielleicht ist er einfach ein bisschen so durch, dass sein Gehirn, also dass er sich einfach dachte, ach, jetzt ist sie hier. Er hat ja vielleicht auch gar nicht damit gerechnet, dass Mary kommt oder so.
Ich denke, es ist schon, ich glaube schon, dass er wollte, dass Mary kommt. Er hat sie auch irgendwie angerufen.
Ja.
Und dann auch so, dass sie wirklich kommt.
Ja.
Und er wollte sie sich einfach nur rächen dabei. Weil er lebt ja da in seiner Dark Side of Psychology, es einfach richtig auszuleben. Ja. Er rechnet nicht damit, dass sie ihm dann die Wahrheit sagt. Und er hat dann die Erkenntnis, okay, ich akzeptiere einfach, dass ich am Jammern bin. Kann man ja, soll ja halt jammern. Mhm. Und dann kommt der Pirat. Und
er wird ja dann gibt die Szene. Mehr oder weniger. Ne?
Genau, ja. die rothaarige Frau dreht durch, alle drehen durch, weil alle das wissen, dass sich was jetzt geändert hat. Plötzlich ist Clark nicht mehr Teil dieser wahnsinnigen Backroom, sondern er scheint was gelernt zu haben, was dann zu seinem Nachteil wird, weil der Pirat ihn dann aufisst. Weil er plötzlich nicht mehr der Pirat ist. Er ist plötzlich wieder ein Mann.
Ja, scheinbar wollen die Backrooms halt auch nicht, dass die da...
Die lassen dich nicht mehr los,
ja. Die wollen ja nicht, dass du wieder nach Hause gehst. Die wollen ja, dass du da bleibst. Und in dem Moment, wo er sich dann praktisch... Ja, vielleicht stellt er sich in dem Moment so gegen die Backrooms, weil er wieder in sich selbst hineinschlüpft.
Ja.
Ich habe halt auch gedacht erst... Das war halt so eine dolle Parallele, dass er anfängt, die Leute da zu essen und dann kommt der Pirat und isst ihn auch. So dachte ich erst vielleicht, dass er ihn einfach auch kopiert in dem Moment.
Oh, das kann auch gut sein,
Weil ich fand nicht, dass er aggressiv wirkte. Also alle haben Angst vor ihm, aber der Pirate-Typ kommt da an und die umarmen sich erst so. Und dann beißt er ihm aber in die Schulter. Einfach vielleicht so ganz unschuldig im Sinne von, ich mache das, was du auch gerade gemacht hast.
Er wird ja schon vorher Leute gegessen haben.
Ja, klar. Aber weil die so, es war eigentlich fast so eine, es hätte auch so eine Szene sein können, wo er sich mit sich selbst so versöhnt. Dass er sich einfach so mit seinem dunklen Ich versöhnt.
Das hat der Zuschauer ja auch gedacht.
Ja, genau.
Als er ihn so hochhebt, habe ich auch gedacht, okay, jetzt sind die Friends und so.
Genau, und dann ist es aber offenbar von den Backrooms nicht so gewollt. Ich denke, es ist schon das, was du gesagt hast, dass die Backrooms einfach die da nicht gehen lassen wollen und können.
Ja. Ich glaube, man müsste irgendwie herausfinden, was so das große Ziel von den Backrooms sind.
Ja.
Die müssen ja irgendwie einen Sinn ergeben. Vielleicht irgendwie so Energie gewinnen aus den schlechten Gedanken der Menschen, so wie Matrix-mäßig, dass man damit, dass irgendwelche Aliens das antreiben oder so. Wir haben ihn halt nur einmal gesehen, wir können jetzt nicht so viel drüber spekulieren. Aber da wird es irgendwie einen Sinn hintergeben. Und warum dann auch der Pirat plötzlich sich dann gegen Clark wendet. Es wird einen Sinn haben.
Ich weiß aber auch gar nicht, ob das so... Also man kann da sich halt Theorien zu haben, aber so, es wird halt auch einfach nicht erklärt, glaube ich. Also wir wissen, es ist ja immer noch so ein riesiges Mysterium. So, die wollen ja nicht... Das ist nicht so, dass das so eindeutig ist, was die Backrooms, glaube ich, machen und wollen und so.
Ja.
Oder ob die jetzt einen, wirklich überhaupt ein höheres Ziel haben oder so. Das ist ja Teil des Mysteriums, dass das eben immer weiter so... Ja, es ist halt fraglich. Wir müssen uns das selber fragen oder wir können es halt so nach und nach nur rausfinden. Und das wissenschaftliche Unternehmen dahinter will ja auch eigentlich genau das rausfinden immer noch.
Gut, dass du es ansprichst. Es gibt ja dieses Unternehmen, was diese Backrooms erforscht und die Ursachen dahinter. Und die müssen da auch irgendwas Profitables sehen. Ich glaube nicht, dass sie da einfach forschen wegen Science.
Er sagt sogar, glaube ich, dass sie damit Geld verdienen wollen. Ja, wir können ja auch noch mal ganz kurz erzählen. Also Mary schafft es ja dann irgendwie, sich zu befreien. Der Pirate Clark verfolgt sie. Und dann geht sie durch so einen engen Spalt durch eine Wand, wo der Pirate Man auch nicht durch kann und läuft dann in so eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sie da erst mit irgendeinem Gas oder sowas volldingsen. Und die retten sie da praktisch irgendwie raus. Und dann ist sie ja in so einer Art Verhörraum oder sowas mit, ich glaube, Phil heißt er. Mhm. Und der scheint ja so ein bisschen der Chef zu sein von Async, glaube ich, heißt es. Ne? Also die Firma, die da offenbar dazu in der Lage ist oder die Backrooms irgendwie entdeckt hat und irgendwie ihre Zeit damit verbringt, die Backrooms zu erforschen. Und er sagt zu ihr, oder sie fragt ihn, wer er ist, und er sagt, ja, wir sind die und die Firma, eigentlich stellen wir MRT-Geräte her.
Ja.
Aber jetzt machen wir nichts anderes mehr, als die Backrooms zu erforschen. Und ich glaube, es wird sogar gesagt, dass die so einen riesigen Kredit bekommen haben für ihre MRT-Geräte. Und das wird aber, das ganze Geld wird jetzt da reingepumpt in dieses neue Projekt. Also finde ich halt irgendwie auch, da ist ja so ein gewisser Druck dahinter. Das ist ja alles super geheim.
Mhm.
Also muss er ja irgendwie, habe ich mich halt wirklich auch gefragt, wie er plant, damit Geld zu machen.
Ganz simpel gesehen erzeugen oder werden in den Backrooms Gegenstände erzeugt und die kannst du ja mit rausnehmen.
Ja.
Das sieht man ja auch einmal ganz, habe ich mich gefragt, was ist das für eine dumme Szene, als Clark das erste Mal aus den Backrooms flüchtet und er unbedingt diesen Hocker mitnimmt.
Du, vielleicht fand er den schön, habe ich gedacht.
Aber er nimmt ihn mit, geht nach draußen, setzt sich dann drauf.
Ja, ich denke, er wollte testen, ob das geht.
Ob das geht, ja.
Und er wollte vielleicht auch einfach ein Beweisstück dabei haben. Weil das wird ja kein, gut, vielleicht ist das genau der Stuhl, der bei ihm auch im Lager steht, ehrlich gesagt, wahrscheinlich sogar.
Aber er nimmt ja auch das Stoppschild und sowas mit raus. Er nimmt ganz viele Sachen mit raus. Auch die Glockenspiele nimmt er auch alle mit.
Ach, das steht dann alles in dem Raum oder was, bei ihm arbeitet. Ja, das habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Aber ja, vielleicht einfach als Beweis.
Mhm. Und ich glaube, damit kann man einfach schon, das ist ja eine Geldmethode, weil das ist ja Energie oder Materie aus dem Nichts. Und stell dir vor, du schaffst es, den Raum so zu manipulieren, dass der da, keine Ahnung, Gold... Barren.
Ja, wenn du da was manipulieren könntest, das wäre natürlich krass. So ein bisschen wie, als hättest du den Raum der Wünsche. Ne?
Ja,
eben. Das wäre natürlich der Knaller.
Also entweder möchte das Unternehmen das herausfinden und erforschen und zu Geld machen, oder die wollen halt wirklich die Ursache dahinter. Also wer ist für die Backrooms verantwortlich? Weil die müssen ja die Macht haben, also diese Backroom-Macht zu kanalisieren und damit irgendwas zu tun. Vielleicht sogar militärisch oder so.
Ja, ja, sowas ist ja oft dann der Hintergrund.
Genau.
Ja, oder auch irgendwie im Sinne von, du hast da ja unbegrenzten Raum. Wir wissen natürlich nicht, wo kommt die Energie her, um diese Backrooms zu bauen und so weiter. Aber an sich, wenn das einfach so entsteht, dann hätte er ja auch unbegrenzt viel Energie. Man könnte die Räume ja auch nutzen, theoretisch. Ich habe auch gedacht, vielleicht könnte man ja sogar Leute da so reinschicken als Ausflugsziel. Du kannst ja dein eigenes Westworld drin bauen.
Mhm.
Sehr unberechenbar, aber wenn man die Regeln kennt, ist es vielleicht nicht mehr so unberechenbar. Es scheint mir eine ganz schlechte Idee zu sein, da Tourismusgruppen reinzuschicken. Aber warum nicht? So wie so ein Horrorhaus oder so auch noch.
Eine Escape Room.
Ja.
Und du kannst immer alles essen.
Wie gesagt, ich habe nicht gesehen, dass da irgendjemand irgendwas isst. Oh, wir waren ja auch einmal da so unterirdisch irgendwie, also in so einer unteren Plattform oder einem unteren Level so gefühlt. Am Anfang mit dem Kamerateam, wo irgendwie so die Wände so verschimmelt waren und wo so überall diese Klamotten rumlagen und so. Und ich habe auch gedacht erst, dass es noch so ein bisschen in die Richtung geht, dass man irgendwie immer so tiefer noch geht und in den unteren Floors da halt das immer gruseliger wird oder so. Oder immer ekliger.
In der Kamerafahrt, was ich am Anfang erzählt habe, wo man das Wohnzimmer immer mehr weird sieht, das fährt ja auch runter.
Ja.
Habe ich auch gedacht, dass es tiefer es geht, desto...
Vor allem so der kopierte Raum praktisch eine Stufe runter, also als wäre das so wirklich schon so levelmäßig aufgebaut.
Aber ich glaube, in den Backrooms gibt es nicht wirklich oben und unten. Also es ist wirklich alles Chaos einfach.
Ja.
Und sich dann immer weiter in die Unendlichkeit erstreckend, von daher ist es...
Also wer weiß, was dieser Schimmelraum da war. Vielleicht war das einfach nur so eine Darstellung von irgendwie den schlechten Verhältnissen in dem Studentenwohnheim, in dem die da gewohnt haben. Das glaube ich nämlich auch.
Ich fand es noch... eine spannende Szene oder ein Bereich, wo, ich glaube, Clark durch eine Wand bricht oder so und dann so zwischen den Wänden ist. Und dann sieht es halt auch aus wie so einem Filmset, wo man halt hinter die Kulisse geht und er dann irgendwie weitergeht und dann wieder in einem anderen Raum rauskommt. Weißt du, was ich meine?
Mm-mm.
Also, dass die Räume schon irgendwie Kulisse sind.
Mm. Vielleicht hat da mal jemand Theater gespielt und... Weißt du, also das kann ja wirklich
einfach... Da waren sogar Spinnenweben und sowas. Ich glaube, das alles nur gefaked ist.
Ja, hätte man am Anfang ja auch so gedenken können, weil ja auch in dieser Intro-Sequenz, dann hattest du da plötzlich diesen Raum, wo diese ganze Technik aufgebaut war. Und dann hattest du da eine Kamera und so weiter, wo man auch erst dachte, okay, ist das nur so ein Test, so ein Experiment oder so. Und das wird alles gefilmt und so. Und das ist alles einfach nur künstlich aufgebaut, um irgendwie zu schauen, okay, wie reagieren die Menschen, die da reingehen? Was machen die? Und man kann da praktisch einfach rausfinden, wenn man halt sich da auskennt, dann weiß man, wo man da lang gehen muss.
Ja.
Aber ich glaube, ganz so ist es nicht. Das wird einfach nur, ja, dadurch, dass sich das halt so prozedural aufbaut, kann ja praktisch alles passieren. Das kann ja sonst wie aussehen. So, vor allem, wenn die Backrooms anfangen, sich aus ganz verschiedenen Personen da irgendwie Erinnerungen zu klauen. Das finde ich wirklich auch richtig cool eigentlich.
Mhm. Kannst du mir beantworten, warum das Unternehmen diese Pappaufsteller von prähistorischen Menschen herstellt und aufstellt, die diese Sprachbox haben, die auf allen verschiedenen Sprachen der Welt Hallo sagen? Was hat das für einen Sinn gehabt?
Meinst du, die haben das aufgestellt?
Man sieht ja, extra? Als Mary durch diese Gänge geführt wird von dem Unternehmen, einen Lagerraum, wo da Hunderte stehen von diesen Pappaufstellern.
Ja, das... erklärt sich mir gar nicht, nein. Aber vielleicht, um Hallo zu sagen auf jeder erdenklichen Sprache. Nein, ich weiß es nicht.
Also die müssen sich ja schon irgendwie die Mühe machen, das dahin zu stellen. Weil das Unternehmen profitiert ja davon, dass Menschen da reinlaufen und die Sachen, keine Ahnung,
Also ich kann mir das so nicht logisch erschließen, tatsächlich. Vielleicht ist das ein Easter Egg.
Das Kino hat gelacht, als der Pappaufsteller
ja, weil der
plötzlich Deutsch geredet hat.
Weil der Deutsch geredet hat, ja. Freuen sich immer alle so, dass sich jemand Deutsch spricht, Deutsch offensichtlich. Art. Man hätte ja auch einfach in die deutsche Vorstellung gehen können. Ich weiß nicht. Vielleicht sind ja auch Pappaufsteller. Also ich weiß nicht, warum das Unternehmen die da aufgestellt hat. Aber ich fand es jetzt nicht so ein schlechtes Horror-Device, da halt so einen Pappaufsteller hinzustellen. Weil man natürlich aus einer gewissen Entfernung denkt, da steht ein Mensch. Mhm. Und dann redet der auch noch. Und dann umso näher man rangeht, umso mehr merkt man, okay, das ist irgendwie eine Computerstimme und
Schon
gruselig.
Eine sehr spooky Szene fand ich, als der Kameramann da runtergerutscht ist. Ich fand auch dieses Runterrutschen fand ich auch so krass, weil das so perspektivisch cool gelöst ist. Man sieht das aus seiner Perspektive. Er sagt ja am Anfang, das ist ja gar nicht so steil, man kann ja runtergehen. Aber dann geht er runter und das wird gefühlt immer steiler und das ist am Ende einfach nur so ein gerader Tunnel nach unten ist. Das war so cool. Aber auf jeden Fall, man sieht diesen Pappaufsteller da auch in einem Wäschehaufen rausgucken, so den Kopf. Und ich fand das so gruselig.
Hm.
Richtig toll. So was Kleines, was man vielleicht gar nicht so sieht oder gar nicht so wahrnimmt, aber das liebe ich.
Hm. Ja, überhaupt. Auch diese humanoiden Figuren, Puppen, die da halt dann sind, die sind ja auch so nicht viel mehr als ein Pappaufsteller.
Ja.
So, und manchmal hat man das ja, dass man die nur so im Schatten sieht. Es sind ja nicht alle Räume hell erleuchtet auch. Wir haben ja auch diesen Weihnachtsraum.
Mhm.
Und dann ist es da komplett dunkel und dann haben wir so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung. Und dann sieht man da jemanden, der irgendwie in einem Rollstuhl sitzt oder so. Oh, und das ist natürlich schon ein bisschen gruselig, wenn man nicht weiß, okay, lebt der jetzt? Oder ist es jetzt, wie gesagt, wieder ein Pappaufsteller oder so?
Ja.
Und dann ist es aber irgendwie so ein Zwischending. Jemand, der da trotzdem irgendwie dazu in der Lage ist, diese Lampe an- und auszumachen. Denn das ist schon ziemlich gruselig.
Ich glaube,
ich würde mich zu Tode erschrecken, wenn ich da wäre und nicht wüsste, auch in einem Horrorspiel oder so.
Mhm.
Das ist schon ein krasser Effekt. Deswegen ist doch vielleicht, es gibt deswegen diesen Puppenhorror. Das ist irgendwie gar nicht so.
Ja.
Ja, es lässt einen gar nicht so kalt.
Ich finde, da wir auch über ein Internetphänomen sprechen, können wir auch mit Internetvokabular sprechen. Diese ganzen Darstellungen von den Räumen und auch von den Personen oder Puppen ist Uncanny Valley. Sagt ihr das was?
Ich bin Millennial.
Ja, verdammt. Also wir Gen Z-ler, wir bezeichnen damit solche, ja, uncanny, so was. Ich glaube, die Backrooms an sich sind auch schon so uncanny.
Uncanny heißt einfach, dass es so nicht ganz einzuschätzen ist? Oder was, nee, was bedeutet uncanny?
Unheimlich.
Unheimlich, okay. Aber wahrscheinlich halt, dass man vielleicht eben nicht, alles ist ja unheimlich, was man vielleicht nicht halt direkt einschätzen kann, so.
Mhm.
Die gesamten Backrooms sind so. Ich habe auch noch eine Szene, wo ich nicht genau wusste, was da eigentlich passiert. Weil mich das kam später nicht nochmal wieder. Er ist irgendwann, nachdem er sein Filmteam verloren hat, ist er in so einem gefliesten Badezimmer, in so einem riesigen. Und dann hört er die Stimme, glaube ich, von seiner jüngeren Kollegin durch die Wand. Und sie sagt, dass sie ihn sieht.
Mhm.
Also dass sie sieht offenbar irgendwie ihn durch so ein Glas oder sowas. Oder sie redet irgendwas von einem Spiegel oder ich weiß nicht mehr genau. Und er sieht aber nur eine gefließte Wand.
Mhm.
Und das ist ja was, auch was ein ganz neues Element. Ich mir denke, ist doch die Wahrnehmung eine andere? Oder versucht der Backroom einen irgendwie dann bewusst zu manipulieren an der Stelle? Oder warum ist da so die Wahrnehmung so unterschiedlich? Oder werden die Wände nicht für jeden gleich dargestellt?
Ja, es gibt ja so Wände, die nur einseitig durchschaubar sind.
Ja.
Und das sieht man ja später sogar noch in dem Verhörraum. Als Phil und Mary zusammen an diesem Tisch sitzen und Mary ihn fragt, keine Ahnung, irgendwas, ich werde diesen Raum nicht mehr verlassen und so. Und dann guckt er ja, also Phil guckt dann nach links in auch eine Wand oder halt in so ein sehr dunkles Glas.
Mhm.
Und wir als Zuschauer wissen, dass da seine Kollegen sitzen und dieses Gespräch zuhören. Aber wir sehen sie nicht, sondern nur sie sehen die beiden in dem Raum.
Nee, also klar, gibt's dieses Glas, was nur durch eine Seite durchlässig ist. Aber ich glaube, es funktioniert halt nicht mit so stabilen Wänden. Aber vielleicht, ich meine, die Wissenschaftler haben da genug Zeit verbracht. Vielleicht sowohl im Verhörraum als auch in den Backrooms. Vielleicht ist das einfach wirklich eine Darstellung von der ihrer Erfahrung mit diesen halbdurchlässigen Wänden oder Glasflächen. Aber das stimmt, das ist es aber. Ja, ja, das wird es sein.
Mhm. Semitransparente Membran.
Ja, und in diesen Backrooms ist ja alles möglich. Die müssen sich ja nicht an echte physikalische Regeln halten, offensichtlich.
Ja. Aber lass uns nochmal über das Gespräch reden zwischen Phil und Mary.
Ja.
Ein MRT-Unternehmen, das sich auf den Backrooms spezialisiert hat. Und Mary fragt dann ja, kommt sie wirklich viel Freiraum zu sprechen? Nicht wirklich, ne?
Sie stellt ein paar Fragen, die er auch beantwortet. So gut er kann.
So gut er kann, ja.
Sie fragt ihn ja sogar, sie ist ja sehr klug. Und sie fragt ihn ja wirklich, lasst ihr mich wieder gehen? Ich weiß aber nicht mehr genau, was er antwortet.
Das liegt nicht in meiner Gewalt oder so? Liegt nicht in meiner Entscheidung?
Ja, irgendwie sowas in die Richtung.
Mhm.
Was jetzt nicht sehr beruhigend ist.
Nee. Und das Gespräch wird dann ja plötzlich beendet und man sieht nur so einen Schnitt, wo man den Raum wieder sieht und Mary auch als so verzerrte Puppengestalt noch an diesem Tisch sitzend.
Naja, man sieht vor allem das nicht sofort, sondern wir haben einen Schnitt und dann sind wir wieder in den Backrooms und dann sehen wir ganz viele Bilder aus ihrer Vergangenheit, also aus ihrer Kindheit, die wir schon kennen. Irgendwie so Schutt, was halt, weil ihr Haus ja eingerissen wurde, ihr Kindheitshaus und dann noch irgendwie halt ihre Straße und nochmal ihr Wohnzimmer und so und dann halt den Verhörraum in den Backrooms, wo Mary dann als entstellte, ja, wie gesagt, humanoide Person da irgendwie auf dem Stuhl sitzt mit irgendwie mehreren Augen oder wie auch immer.
Mhm.
Genau, und ich habe das einfach eigentlich nur so interpretiert, dass die Backrooms sich jetzt, die hatten jetzt genug Zeit, Marys Erinnerungen und Marys Unterbewusstsein jetzt in sich aufzunehmen und dadurch damit Räume zu konstruieren, was vorher, also sowas dauert halt ein bisschen. Aber sie haben sogar den Verhörraum, obwohl das nicht, aber ich denke halt, wie gesagt, dadurch, dass er so viel von dem Möbelgeschäft hatte, schon bevor Clark den ersten Fuß da reingesetzt hat. Und die haben ja auch dort wahrscheinlich, wo Mary gerade im Verhörraum sitzt, das wird ja auch genau angrenzend sein an den Backrooms und so. Ja. Und die scheinen da auch Zugriff zu haben.
Und wie interpretierst du das, dass sie jetzt plötzlich da als verunstaltete Puppe sitzt?
Ja, sie bleibt halt da, weil der Raum sich an sie erinnert.
Aber was passiert mit der echten Mary?
Ja, das ist die Frage.
Ich hatte eben noch gedacht, dass du wirst dann zur Puppe oder zu dieser Backrooms-Gestalt, wenn dein Leben einen krassen Turn nimmt oder wenn du so quasi stirbst. Die Backroom-Gestalt von Clark war ja der Pirat und man hat ja diese Szene gehabt, wo sie die Werbung drehen und diese und er sich auf den Stuhl setzt und er bricht zusammen in seiner Piratengestalt und er dann einfach da ein bisschen snappt, ein bisschen durchdreht. Und dann findet er auch erst die Backrooms. So, das ist so der Moment, wo er ein bisschen Verstand verloren hat.
Ich glaube auch genau, dass dieser Pirate, das ist ja genau der Pirate, der dann da manifestiert ist. Ja. Also der gerade vom Stuhl runterfällt.
Mhm. Und ich glaube, bei Mary ist es dann auch so, auf die Frage, wie komme ich hier nochmal raus und sowas, wird die Antwort aus meiner Sicht sein, nee. Das war's jetzt.
Naja, ich denke, dass die Mission ja einfach so geheim ist, dass die sie nicht gehen lassen können, weil sie viel zu viel weiß.
Ja. Ja,
das ist klar.
Und das ist der Moment, wo sie gebrochen ist und Backrooms speichert das.
Ach so, deswegen ist sie genau in der Gestalt dort, meinst du? Ah ja, das stimmt, das wird so sein auch. Ja, weil sie da besiegt haben praktisch.
Mhm.
Aber schön, dass Clark sich dadurch brechen lässt, dass der Stuhl unter ihm zusammenbricht. Aber ich glaube auch, vielleicht war das so ein Tiefpunkt in seinem Leben. Er macht diesen furchtbar albernen Werbespot als Pirat, wo er sich offensichtlich total unwohl fühlt.
Ja.
Aber der möchte das schon machen. Er möchte ja auch irgendwie erfolgreich sein und was auch immer. Und dann nimmt er da irgendwie 3 Minuten auf und dann bricht der Stuhl zusammen, sodass sie das wahrscheinlich ja dann alles nochmal drehen müssen und ist gar nicht verwendbar. Also so, da ist er wirklich Tiefpunkt seines Lebens angekommen.
Ich glaube, da kam auch viel zusammen. Also zum einen diese lächerliche Gestalt, das Kostüm, dass der Stuhl zusammenbricht und dass dann auch noch seine 2 Kollegen, die man da ja zum ersten Mal sieht und über die er vorher bei der Therapeutin sagt, das sind so meine Freunde, so die habe ich ja, dass die sich über ihn lustig machen. Und das überhaupt nicht ernst nehmen und überhaupt nicht seine Lage kapieren und ihn einfach nur fragen, so, was bist du jetzt eigentlich, ein Sultan oder ein Pirat? So.
Ja, und dann sagt er auch noch sowas wie, ja, wir können jetzt den Laden aufmachen. Die sagen sich, ja, der Laden ist schon auf. Also er wird nochmal damit konfrontiert, dass er furchtbar unerfolgreich ist einfach und dass einfach wirklich alles schief läuft. Aber dann scheinen die Backrooms wirklich da von dem, die wollen schon das Scheitern und die schlimmsten Erinnerungen irgendwie mit Vorliebe irgendwie behalten und in sich aufnehmen.
Mhm.
Weil einerseits nehmen sie ja auch, sie nehmen ja alles, woran du dich irgendwie erinnerst. Die banalsten Dinge. Aber vielleicht besonders entscheidend sind dann halt trotzdem so die schlimmsten Erinnerungen, die du vielleicht hast.
Ja. Ich habe doch was Sinnvolles.
Ja, okay, sag mal.
Aber ich kann es bisher nicht einbauen. Aber was ich so beobachtet habe an stilistischen, symbolischen Quatsch wieder. Mir ist aufgefallen, dass Clark sehr viel Lila und Purpur trägt und das alles so auf seine Selbstdarstellung eines Königs spielt, weil er hat ja auch so seinen Thron und der Thron zerbricht und so. Also es ist ganz viel dieses Königsding und er sieht sich ja auch als so mächtig, dass er immer andere verletzen kann. Und natürlich in dieser Pascha-Rolle, das macht der Film sehr viel mit Farben. Mhm. Bei Mary schon. Wahrscheinlich auch, sie trägt dann auch mal so hellblau und Himmel und so und Freiheit. Also da hat der Film wirklich viel, viel drauf geachtet, was man dann durch ein erneutes Schauen wohl noch mal ein bisschen genauer sehen kann.
Ja.
Und was ich auch richtig cool fand, dass dies mit diesem Glockenspiel sich so cool übertragen hat aus der Vergangenheit von Marys Kindheit. Und dann geht sie in den Möbelladen und dann klimpern da auch diese blöden Windspiele rum. Hat diese Szenen gut zusammengehalten, gut verbunden.
Hm.
Also das Farbspiel und die Soundsachen, cool.
Ja. Nee, generell, glaube ich, wurde da sich viel Gedanken gemacht. Und wir wissen ja, der Regisseur, ich habe noch gar nicht gesagt, wie er heißt, ne? Ken Parsons ist ja erst 21, glaube ich, oder so. Und er hat diesen A24-Deal bekommen, als er 17 war. Und der hat da schon ganz schön viel zu tun. Der hat sich, finde ich, auch relativ offensichtlich das Drehbuch nicht ausgedacht. Damit hatte er gar nichts zu tun. Aber er hat halt diese ganzen anderen Sachen gemacht. Also er hat das produziert, er hat da Regie geführt und so. Er war sogar an der Musik beteiligt und so weiter. Kann da auch nichts bemängeln auf jeden Fall oder irgendwie. Ich fand das, es ist ein sehr stimmiger Film. So. Man ist zu keinem Zeitpunkt da irgendwie von irgendwas irritiert gewesen, wovon man nicht irritiert sein sollte.
Ja, gute Ergänzung noch.
Ja.
Und der, wie heißt der?
Kane Parsons.
Der gute Kane Parsons ist anscheinend auch ein großer Better Call Saul Fan.
Denn das kann man nicht, ja.
Diese Filmcrew und das Drehen dieser Werbung, das ist so Better Call Saul. Oh, herrlich.
Wunderschön, habe ich mich auch. Es ist halt so offensichtlich auch, ja, wirklich. Sogar, also würde mich sehr wundern, wenn das Zufall ist.
Es gibt sogar die Szene in Better Call Saul, wo die eine Werbung drehen, auch in so einem Möbelgeschäft.
Ja.
Ach, so
cool. Ray Seahorn spielt halt nicht mit, ne?
Sie wäre, glaube ich, auch eine gute Therapeutin, also in der Rolle.
Aber ich würde Jimmy jetzt nicht mit Clark vergleichen wollen.
Nee.
Aber die gewisse Verzweiflung ist bei beiden ja vorhanden. Was mir noch so ein bisschen durch den Kopf ging, ist, dass dieses ganze Internetphänomen ist ja eigentlich schon so eine Gen-Z-Geschichte, oder? Also so Computerspiele, so mit irgendwie Reddit und
4chan. 4chan.
Ja, das ist dasselbe. Trotzdem richtet sich der Film meiner Meinung nach wenig an Gen Z. Also von den Themen, die besprochen werden, von den Charakteren, die wir sehen, die Traumata, die die haben und so weiter, das sind jetzt keine Probleme der Gen Z. Genau, also ich finde jetzt nicht, dass man jetzt sagen kann, dass Leute, die Gen Z sind, so Probleme haben wie, ich bin geschieden und keine Ahnung, ich kann meinen Traumjob nicht ausführen und so. Das ist eigentlich nochmal so 10 Jahre später.
Aber 4chan und Reddit sind auch nicht Gen Z. Das sind schon ältere Semester.
Ich finde es aber auch gut, dass die da nicht zwei 20-Jährige reinschicken. Hätten wir dieses Kamerateam da als Protagonisten gehabt oder so, wäre ich richtig genervt gewesen.
Ja.
Also ich war auch genervt von Clark, aber ach, der Schauspieler hat es gut gemacht.
Wie heißt der nochmal?
Chiwetel Ejiofor. Den habe ich noch gut in Erinnerung aus 2012. Da war ja dieser Wissenschaftler-Typ, der das Ganze aufgedeckt hat.
Mhm.
Auch einen guten Job gemacht. Auch die Mary gespielt hat. Ich glaube, ihr Name ist Renate
Künast.
Renate Künast, genau. Renswe oder sowas. Norwegischer Name. Norwegische Schauspielerin.
Stark.
Dann können wir ja eigentlich, also haben wir alle Themen besprochen, an die wir uns erinnern. Ich finde, wir haben das gut analysiert dafür, dass wir den nur einmal gesehen haben.
Finde ich auch. Und dass es auch noch schon 2 Tage vergangen sind in der Zwischenzeit.
Ja. Ich glaube nicht, dass man da noch mehr finden kann, worüber man reden kann.
Und wenn ihr doch was gefunden habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen aber noch unser Fazit geben, Simon. Wir haben jetzt ja das letzte Mal, als wir den Film nur einmal gesehen hatten, also letzte Woche, als wir The Drama, ganz toller Film. Wer den noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Zendaya spielt mit, Robert Pattinson. Da haben wir ja uns dazu herabgelassen, nur Sekundarstufe 1 Noten zu vergeben.
Genau.
Das würden wir ja sonst eigentlich nicht tun. Aber da wir jetzt ja wieder in einem Kinofilm waren und den Film nur einmal gesehen haben, können wir vielleicht noch keine bessere Bewertung, keine genauere Bewertung geben. Deswegen denke ich, wollen wir auch wieder in Sek 1 Noten
bewerten. Ja, können wir.
Bewerten.
Ich habe ja The Drama eine 1 gegeben. Ich würde sagen, The Drama ist am Ende der bessere Film, weil das ein bisschen mehr wholesome ist. Es trifft mehr Reize. Aber wenn man Backrooms als normalen Horrorfilm bewertet, dann ist er so gut, dann ist er sehr gut, dann ist es auch eine 1 für mich.
Ja, das hätte ich auch gesagt. Also erstens kann man die beiden Filme schwer miteinander vergleichen.
Ja.
Weil, ja, anderes Genre. Aber ich kann jetzt nicht, auch so spontan irgendwie nichts irgendwie abziehen oder so. Deswegen gebe ich dem Film definitiv auch eine 1. Der war handwerklich super. Das hat alles Sinn ergeben. Der ist vor allem halt, was ich am Anfang schon gesagt habe, super. Der hat halt mehrere Ebenen und ganz viele Sachen, wo es total Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen und wo man irgendwelche, ist, glaube ich, unendlich viel, was man da an Theorien spinnen kann und so weiter. Also das ist ja auch, das muss ja ein guter Film sein, damit man sowas überhaupt macht und damit, dass man da Bock drauf hat. Und das ist für mich auf jeden Fall auch tatsächlich, zumindest nach dem ersten Mal gucken, eine klare 1.
Sehr hoher Wiederschaufaktor.
Ja.
Und Szenen, die in Erinnerung bleiben.
Auf jeden Fall. Ich fand aus irgendeinem Grund immer noch die Möwe am gruseligsten.
Ich fand es auch cool, dass die Möwe am Ende dann ja nochmal vorkommt und dann sieht man den Blutfleck an der Wand, aber genau dahinter ist eine Säule, also die Möwe kann da unmöglich gegengeflogen sein. Das ist so cool. Smarte ja. Unlogik.
Ja. Ja, cool. Dann mal schauen, welchen Film wir uns das nächste Mal anschauen.
Hoffentlich dann auch wieder zu Fuß unterwegs durch Leipzig Straßen.
Ja, da freue ich mich auch drauf, dass wir das wieder machen. Dann, genau, kommentiert gerne, bewertet uns gerne gut.
Sehr gut.
Sehr gut, im besten Fall. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Dann verabschieden wir uns.
Bis dann.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.